Also es ist ein Text mit dem Arbeitstitel «Der Recke eine Kriminalie». Es ist eine Erzählung in Krimilänge. Es ist eigentlich ein satirischer Krimi, kann man sagen. Ich trage mich schon eine Weile damit. Ich bin jetzt gespannt auf die Reaktion. Ich schwanke immer so zwischen sehr viel Zweifel und weniger Zweifel. Und ob das Unterfangen überhaupt realisierbar ist oder nicht. Also, wie gross, ja. On verra. Also, haben alle den Text? Gut. Vorspiel. Er drehte mit spitzen Fingern an seinem Schnurrbärtchen und war von der Zierde seiner Überzeitlichkeit gänzlich betört. Das Rückgrat steil in den Himmel gereckt, stolzierte er durch das Trommel- und Bassgewumser des Samstagnacht-Etablissements und tat in der Mitte des von grellen Lichtern durchfluteten Saales einen mächtigen Sprung in die Lüfte, wobei er elegant die Fersen zusammenschlug und mit peitschender Falsettostimme einen befremdlich klingenden Kampfruf skandierte. Ein mit Ekstasepillen gesättigter Neuzeitlümmel in unsäglichen Turnpantoffeln sah ihn aus dümmlich geweiteten Pupillen an und lachte wie eine Kuh. Der Recke von ehedem, wie er sich selbst nannte, landete sanft und einen zierlichen Knicks beschreibend auf der Erde, ging das Oberlippenhaar ein letztes Mal zwirbelnd auf den Neuzeitlümmel zu und küsste ihn mit einer blitzartigen Bewegung seitlich mit dem Schnurrbärtchen auf die Wange. Des Lümmels Pupillen weiteten sich augenblicklich um ein krankhaftes Weiteres, wobei das Schwarz der Augen beinahe verschwand. Sekundenbruchteile darauf fiel er wie ein Sack zu Boden, zuckte und produzierte Schaum, der sich unscheinbar an seinen Mundwinkeln kräuselte. Der Recke glättete seinen Gehrock. Der Lümmel, seine Spasmen und die weißen Schaumkrönchen an seinen Mundwinkeln fielen nicht weiter auf. Spasmen regierten die Bewegungen im Saal und nur der Recke hob sich ab vor diesem Hintergrund, wie er geraden Rückens und mit bedächtiger Zielstrebigkeit zum Ausgang schritt. Bevor er in die Winternacht zurückkehrte, drehte er sich noch einmal um, beschaute mit einem kurzatmigen Lächeln die Szenerie, strich mit finalem Gestus über die Klinge seiner Oberlippe und entschwand. Erstes Kapitel in der Neuzeitwachtmeisterei. In der Neuzeitwachtmeisterei gaben sich die Schutzmänner Kuscheleien der Selbstversicherung hin, kratzten sich wechselseitig am Hoden der Konsternation. Sapristi, tönte es von allen Seiten. Donnerwetter, ein gewagtes Stück, die Zeichen der Zeit. Wir müssen sie erkennen, Brüder. Insgesamt war man überfordert. Die Wachtmeisterei war die staatliche Instanz, der man vor Urzeiten die Aufgabe übertragen hatte, der Aufrechterhaltung von Ordnung und Rechtschaffenheit Sorge zu tragen. Über Jahrhunderte hinweg hatte die Wachtmeisterei ihre Zwecke mit beeindruckendem Erfolg und meisterhaftem Geschick verfolgt und Knüppel und Schrot gezielt zum Gemeinwohl eingesetzt. In den letzten Jahrzehnten aber hatten sich Verschiebungen ergeben im Gang der Dinge auf der Erdenoberfläche. Die Wachtmeisterei, diesen Verschiebungen unterworfen, wie alle anderen menschlichen Einrichtungen auch, hatte es nicht verstanden, die Zeichen zur Gänze zu enträtseln, sodass sie sich mehr und mehr zu einer Institution entwickelte, welche der Neuzeit mit einer gewissen Verständnislosigkeit gegenüberstand. Das Zentralkommando hatte sich ins Turmzimmer im Westflügel der Wachtmeisterei zurückgezogen und besprach die nächsten Schritte. Sehr verborgen, die Zeichen dünken mich sehr verborgen, Donnerwetter, raunte Schutzmann Sandmüller und fuchtelte mysteriös in der Luft. In der Tat Nebula in den Tälern, höchst nebulös, sagte nachdenklich der maßgebliche Ermittlungswachtmeister Rührig. Ich weiß durchaus nicht. Die Undurchschaubarkeit des Falles verlieh seiner Stimme eine gewisse Feuchtigkeit. In bemüht festem Ton wandte er sich an Schutzmann Schenker. Was in Gottes Namen hat die Wangenautopsie ergeben? Die Wangenautopsie, Herr Ermittlungswachtmeister, ist in höchstem Maße nebulös. Jawohl, nebulös, Herr Ermittlungswachtmeister, sehr genau. Ein Stich, Herr Ermittlungswachtmeister, klein, kleiner, kaum ausmachbar. Ein Stich und ein Gift. Was denn für ein Gift nun wieder, Schenker, versetzte weinerlich rührig. Potzblitz, Ermittlungswachtmeister, Potzblitz, kann ich nur sagen. Ein sehr entferntes, ein gleichsam entrücktes Gift. Ermittlungswachtmeister Rührig und Schutzmann Schenker horchten auf und Schenker führte aus. Unser Schutzmann Dr. Feichel brütete mit seiner Mannschaft die ganze Nacht hindurch über dem Problem. Sie hätten seine Augen sehen müssen, meine Herren, so sehr gerötet. Der arme Kerl jedoch, es gelang ihm Ende unter höchstem Einsatz und dank einer Eildepesche an einen renommierten Gelehrten, der an der Universität Chisinau osteuropäische und zentralasiatische Giftkunde unterrichtet und der ein alter Studienkollegus Feichels ist, in einem Wort das Gift endlich zu bestimmen. Ermittlungswachtmeister Rührig raunte sapristi. Sapristi, für wahr und das Resultat nicht minder, hören Sie genau, Herr Ermittlungswachtmeister, ein gleichsam unmögliches, gleichsam nicht existentes Gift, das einem Tier zugehört, das wiederum in den entsprechenden Fachkreisen als nahezu ausgestorben gilt. Und wenn noch einige wenige Exemplare dieses Tieres durch die Luft fliegen, dann nur an einem quasi aufs Unmöglichste entlegenen Orte. Heilige Mutter Gottes, seufzt der Rührig, die Mythologie holt uns ein. Es ist nicht auszuschließen, Herr Ermittlungswachtmeister, sagte Schenker bedeutungsreich. Sprechen Sie schon, versetzte Sandmüller ungeduldig, wo fliegt das Ding? Nun, meine Herren, am Oberlauf des Terektales, und zwar ausschließlich im Terektal und nirgendwo anders als am Oberlauf. Und wo ist dieses vermaledeite Terektal? In Georgien. Und entsprechend stammt das Gift vom Stachel einer bloß dort ansässigen, winzigen Schmeißfliege, der gemeinen grusinischen Gebirgsschmeißfliege, nämlich die entgegen dem allgemeinen Trend ihrer Gattung höchst giftig zuzustechen weiß. Ermittlungswachtmeister Rührig war sichtlich erschlagen von diesen Ausführungen. Er rieb sich die Augen und war dem Schluchzen nahe. Schutzmann Sandmüller nahm ihn mit kameradschaftlicher Zärtlichkeit in die Arme, strich ihm durchs Haar. «Was sollen wir bloß tun?», fragte Schenker ratlos. Rührig indes hat einen Schluss gefasst und mit ihrer gänzlich sicherer Stimme befahl er Sandmüller. Los, legen Sie den Schwanensee auf die Ouvertüre. Eine grandiose Idee, Chef, sangen die beiden Subalternen im Chor und machten sich sogleich an die Arbeit. Sandmüller zauberte in der Ballettabteilung des ans Turmzimmer angegliederten Aktenbestandes mit einem gezielten Griff die gesuchte Schallplatte hervor. Schenker kurbelte das Grammophon an. Wenige Minuten später entspannten sich die drei auf den Plüschfauteuils, jeder seine Pfeife im Munde, und ließen die Musik ihr aufgerütteltes Seelenleben besänftigen. Die Vorhänge aus schwerem Brokatamast waren gezogen und das Zimmer ruhte in purpurnem Zwielicht. Träumerisch gaben Rührig, Schenker und Sandmüller sich dem Rauchen hin und fühlten dabei, wie sich die Sachverhalte traumgleich wie von selbst zu bearbeiten begannen. Ermittlungswachtmeister Rührig war gar, als sähe ihn aus dem Gewölk seiner Pfeife immer deutlicher ein Gesicht an, mit markanten Zügen, tiefliegenden, von buschigen Brauen gesäumten Augen, die mit entschlossener Melancholie ins Purpur des Turmzimmers blickten. Schenker auf seinem Fauteuil nebenan stöhnte wohlig und hatte die Lider gesenkt. Sandmüller jedoch schien das Gesicht ebenfalls wahrzunehmen. Und während der Schwanensee mittlerweile im ersten Akt gefühlsvoll seine Melodien entfaltete, zwinkerte das Antlitz dem Ermittlungswachtmeister zu und löste sich wieder aus dem Rauch. Sandmüller, artikulierte Rührig schwerfällig, Herr Ermittlungswachtmeister, wir müssen auf zwei Ebenen agieren. Die Zeichen deuten eindeutig auf Zweideutigkeit hin. Jawohl, Herr Ermittlungswachtmeister, antwortete Sandmüller mit der ihm in der Umnebelung noch zu Gebote stehenden Servilität. Schenker aber war bereits entschlafen. Sandmüller, dies ist eine gefährliche Zeit. Wir haben es mit einer gefährlichen Bruchstelle zu tun. Ein verdeckter Ermittler, so ist es. Sie meinen gar, in der Tat, Hans Albrecht. Und nun war auch der Ermittlungswachtmeister eingenickt. Rubin, sagte noch Sandmüller und stimmte in Schnarchen seines Vorgesetzten ein. Im Turmzimmer ging der erste Akt des Schwanensees zu Ende. Für den zweiten wäre die Schallplatte zu wenden gewesen. Doch wagte keiner der restlichen Schutzmänner sich je ins Turmzimmer, wenn das Zentralkommando im Westflügel sich besprach. Man war es gewohnt, dass diese Sitzungen einen halben Tag beanspruchten und erklärte sich dies mit der Gewichtigkeit der zu treffenden Entscheidungen und Beschlüsse. Und in der Tat, die Entscheidungen waren getroffen, die Umsetzung hatte bis zum Abend Zeit. Jetzt geht es Sprung. Es kommt das erste Kapitel. Das zweite, das dritte Kapitel. Jetzt habe ich zwei Kapitel noch gewählt, wo einerseits der Rührig, der Ermittlungswachtmeister charakterisiert und der zweite Handlung im Plot reinbringt. Und nachher noch ein Teil von der Ermittlungen von dem Sonderermittler Rubin, wo auch charakterisiert wird. Aber das lasse ich jetzt raus und ich gehe einfach mal in seine Handlungen rein nachher. Viertes Kapitel, Rührig und die Patria. Sie hatten ihn früh des Morgens aus dem Bett geholt. Der Lenker der Bundeslimousine hatte geklingelt und ihm einen Erlass zur Einberufung der Militärspitze vorgezeigt. Rührig war durch die Wohnung getappt, immer wieder die Worte «Eine gotteslästerliche Herrgottsfrühe ist das für eine Sauerei» ausstoßend, hat in aller Eile seine Dienstkleidung aus dem Estrichabteil hervorkramen müssen und saß nun in einer müffelnden Generalsuniform auf dem Hintersitz der schwarzen Limousine und starrte in die Dunkelheit. der Morgen gestreng und ohne Erbarmen geschlagen mit eisigem Nagel ans Kreuz klirrender Kälte, atmete kristallgleich und winterklar. Die Schubkarren der Neurotransmitter in Rüriks Gehirn waren noch mit Schlummer überladen und bewegten sich langsam und träge durch die Synapsenschleusen. Helvetia lag in dämmernder Ahnung, die Eidgenossen reckten sich noch träumend im Flausch ihrer in Leinen gefassten Polymere. Ihm behagte das alles nicht. Rührig stopfte sich eine Pfeife und rauchte den ganzen Weg nach Bern verdrossen, vor sich hin das anfängliche Husten des Lenkers ignorierend. Er war der Letzte der 12 und kaum hat er sich gesetzt, wurde die Sondersitzung für eröffnet erklärt. Ein langer, hagerer Neuling mit Sommersprossen im Gesicht, den Rührig noch nie gesehen hatte und der kaum 30 Jahre zählen mochte, hatte die Leitung übernommen und redete überstürzt in einem Fort von einer sich scheinbar zuspitzenden Situation in Landquart. Wie ich annehmen darf, meine Herren Generäle, sprach er, sind Sie über die laufenden Entwicklungen der letzten Woche im Bilde. Die Dossiers wurden Ihnen in den laufenden Aktualisierungen mit der Eilpost zugestellt. Der eifrige Neue war schon beim übernächsten Satz, als Rührig endlich in die Tiefen dieses Wortgefüges vorgedrungen war. Es ging alles entschieden zu schnell. Er hatte noch nicht einmal das Kuvert der Abstimmung vom kommenden Montag geöffnet. Milizdienstliches las er seit Jahrzehnten aus Überzeugung nicht. Er fluchte innerlich über diese neulingsgrünen Nasen, die noch nicht die Relativität bürokratischer Wege erfasst hatten und in ihrem Eilpostfanatismus den zweifelhaften Schneid an den Tag legten, gestandene Männer früh morgens aus dem Bett zu beordern. Rührig schaute verstohlen rüber zu seinem Nachbarn General Wülsli, mit dem er die Rekrutenfreuden geteilt und gemeinsam die Stufen der Milizkarriere erklommen hatte. Wülsli döste dezent. Hey, nun, so schlimm kann's also nicht sein dort in Landquart, dachte Rührig beruhigt und lehnte sich ebenfalls zurück. In der Kaffeepause eine Stunde später kam die Sache in Schwung, man rauchte, teilte sich die Flachmänner mit und verfeinerte Kaffee mit Schnaps, derweil ein Bild der Lage gemeinsam anhand der erinnerlichen Informationen stückweise rekonstruiert wurde. Die Sommersprosse grenzte man erst einmal konsequent aus. «Es stimmt schon», sagte der Rangälteste Inderbizin und strich sich mit Würde durch den ergrauten Bart. «Die Situation überhaupt im Lande hat sich verkompliziert.» Mir kommt's bisweilen so vor, als sei uns der Thronnachfolger abhanden gekommen, meint ein anderer nachdenklich. Zum Glück haben wir die Demokratie, versetzte General Gierig von Obwalden. Das gilt ja immer noch, fragte ein Welscher skeptisch. Sie zuckten mit den Schultern, wir haben noch nichts Gegenteiliges gehört. Indes man schaue nach Italien, gab Wülsi zu bedenken, gerade das Tessin sei womöglich infiziert, liest man im neuen Bericht, etwa die napoletanische Frage, sie werde auch bei uns im Südkanton immer virulenter. Sisi, il problema napoletano, sisi. Der Kotentessiner im Stab nickte eifrig. Gewichtiges Gemurmel folgte, auch die napoletanische Frage gehöre zu diesen schwer fassbaren, letztlich unverständlichen Angelegenheiten, die eindeutig für Verwirrung und Unheil sorgten. Nur der dritte Stand wisse mit solcherlei etwas anzufangen, präzis dorthin rühre die Gefahr. Der rangälteste Inderbizin hatte seine Hände über den Gardesäbel gelegt und wagte ein leichtes Rasseln. Die Zeit läufte, o Vaterland, deine unzähligen Fairnisse und nun Landquart. Es war Zeit geworden, dass sich auch Rührig zu Wort meldete und mit diesem kernigen Ausspruch hat er mit einem Schlag die Sympathie aller errungen. Man sagte noch Dinge wie die von der Politik versauen sowieso immer alles, am Schluss müssen die Miliz und der Generalstand es wieder richten und Köbi, dein Pflümel ist wirklich saugut, selbstgebrannt. Hernach hatte man das Pulver allmählich verschossen und die Männer standen untätig im Gang. Kurz bevor die Pause zu Ende ging, rief man Siegenthaler, den Neuling und Leiter des SID, des Strategischen Informationsdienstes, doch noch herbei. Die Neugierde und der Bedarf nach Ergänzungen hatte obsiegt. Siegenthaler, der sich mehr vom Morgen erhofft hatte und seinen Fehler einzusehen schien, atmete auf. Der Umgang mit der Milizspitze erwies sich als diffiziler, tückenreicher, denn erwartet. Im Solarium, dem Think Tank, dem er seine Meisterschaft in der Entwicklung strategischer Würfe, aber auch seine geschmeidigen Lobbyismusfähigkeiten verdankte, hatte man ihnen diesen Jargon der Behäbigkeit unterschlagen. «C'est le temps qui fait la musique», dachte er, froh um die zweite Chance, die sich bot. Und er war entschlossen, sie zu nutzen, krempelte die Hemdsärmel hoch, sagte also und warf noch einmal die Lanze seiner Rede, die diesmal die Herzen der Mannen punktgenau traf. Die Mauerschau, die Siegenthaler da hielt, zeichnete ein Bild, das dazu angetan war, Grausen zu erwecken in jedem Herz, das für die Patria schlug. Die Brauen der Generäle verfinsterten sich und schienen plötzlich so mächtig und schwer wie ihre Schnauzbärte. Sie schwammen gleich Wolken, die einen blauen Sommerhimmel mit einem Mal in Windeseile trüben. Rührig fühlte und hörte auf dem Nachhauseweg, wie die Brücken der nationalen Einheit ächzten, unter dem Gewicht der Verwicklungen und Kabalen einer rücksichtslosen Neuzeit, welche bleiernen Partikularisierungsflausen gefährlichen Vorschub leistete. Trübsal und Wille kämpften in seinem Gemüt. Fünftes Kapitel, Ahnungsschwaden im Sonnenstübli. Rührig war seine Staffelei geschultert, bei Eckerberg dem Postauto entstiegen und hatte den Weg ins Baltschiedertal eingeschlagen. Von der versprochenen Sonne war nicht viel zu sehen. Ein schmaler Pfad führte den Wanderer an der rechten Seite der Schlucht zielstrebig in die Höhe. Tief unten floss die Gopperi der Talschaft zu. Um sich den möglichen historischen Kontext zu vergegenwärtigen, war es Rubins Absicht gewesen, erst das Gefühl für eine Gebirgsregion und darauf einige schnelle Landschaftsbilder mit dem Pinsel einzufangen. Klammer, Rubin ist noch Maler, Hobbymaler. Klammer geschlossen. In diesem Nebelpüree jedoch, das von Höhenmeter zu Höhenmeter sich eindickte, konnte vom schluchtigen Panorama des Baltschiedertals, wie ein kleiner Tourismusprospekt gelockt hatte, keine Rede sein. Verdrossen trottete er bergan und konzentrierte sich auf die scharfe Kante zu seiner Linken, die nun bereits derart verschwommen war, dass sie den versprochenen Sturz von über 100 Höhenmetern nicht einmal mehr suggerierte. Eine Marokkäne aus der Brusttasche des Hemdes fingernd, einerseits schwitzte er und hatte die Jacke offen stehen, andererseits waren die Finger steif und klamm, versuchte er, in archaische Regionen seines Bewusstseins vorzustoßen. Er hatte beschlossen, Nebel hin oder her eine Heerstraße auf seine Leinwand zu pinseln. Es galt, zum Nadelöhr der Weltgeschichte vorzudringen, die Zeiten und das Getier der Schöpfung zu überlisten, um einen erkenntnistheoretischen Kommunikationszusammenhang zum artistischsten aller Kamele zu erstellen. Ein zünftiges Schluchtensausen in den Ohren konnte den kleinen halluzinogenen Modulationen, die hierzu unabdinglich waren, nur dissoziative Hilfestellung leisten und waren deshalb willkommen. Ahnungsschwaden verdichteten sich ihm. Er fühlte ein wohltuendes Brutzeln im Schädel, wie wenn die Köchin oder der Koch auf tiefer Flamme Zwiebeln brät, und nur zu gerne übergab er sich der Obhut eines seines zerebralen Maître de Cuisine. Ein kränkliches Grün war das Erste, das ihm einfiel. Ins rechte obere Eck pinselte er etwas Blau. Dann zögerte er lange und stierte sinnend auf die Farbpalette. In seine Glieder hatte sich längst wieder die Kälte geschlichen. Das Nebeltuch wog immer schwerer auf den Schultern. Die Hand erschlaffte und hielt sich nur noch mit Mühe am Pinselholz fest. Das Missverhältnis, der feine Mangel an Sauerstoff in Blut und Gehirn, an dem er litt, machte sich bemerkbar. Die Ohrengeräusche wurden stärker. Rubin indes war entschlossen, den träumerischen Moment für seine Kunst zu nutzen. Und siehe, sanft, langsam und doch schleichend plötzlich, mit einem ganz eigenen Klang, lichtete sich ein milchiger Sonnenglanz ins Blau und Grün. Ein Glanz, der sich dem Wandernden über einen Berg ergoss, der irgendwo zwischen Postkartenmotiv und vorzeitlicher Legende anzusiedeln war. «Du fliegende Hure der Götter», grölte ein verlassener Mensch, der in Ketten am Berg hing und dem Blut über die Schenkel sprudelte, einem entweichenden Flugvogel, eher Geier, den Adler nach. Aus dem Blut wurde ein Fluss, der über Gestein und Geröll hinuntergistete, durch Rubins Schläfen sich drückte und sich schließlich ergoss ins Tal. Rubin kniete nieder und blickte ungläubig über die Kante. Was war da unten los im Nebel? Ein kleines dunkles Rund zeichnete sich, gleichsam in Kohle gehalten, auf seine Netzhaut und schwebte durch den Nebel nach oben wie ein Heißluftballon, schwebte und blinzelte auf Rubin zu, der vor Schreck und Schwindel nach hinten sprang und sich an den Fels drückte, als das Auge, das riesige schwarze Ballonauge, vor ihm aus dem Nebel stieg und summte, als säßen tausend todbringende Fliegen drin. Dies war Rubin zu viel. Er setzte sich und begann stumm zu schluchzen. Er gestand sich ein, dass er überarbeitet war, überhaupt. Dass er dem Fall nicht gewachsen, dass die Kategorie zu groß war. Prometheus, meine Güte, die Götter. Rubin fühlte sich klein, schwach und sauerstoffbedürftig. Als er bereits wieder im Abstieg begriffen war, vorsichtig auftreten und des Abgrundes zu seiner Rechten gewahr, vernahm er schnell sich von oben nähernd ein lauter werdendes, eigentümlich scharfes Palaver, das sich in sein Kopfbrummen mischte. Es dauerte eine Weile, bis er mit Erstaunen feststellte, dass sich hier lateinische Worte in den Nebel verirrten. Geschwind drückte er sich in eine Felsnische. Sein Puls beschleunigte sich. Erinnerungsfetzen aus seiner Kindheit in einem jesuitischen Gymnasium im Schwarzwald befielen ihn und er harrte ahnungsvoll der Gestalten. Zwei schwarze Kutten huschten vorüber. Rubin wartete einige Sekunden, tastete sich aus der Nische heraus und nahm instinktiv die Verfolgung auf. Rekognoszione locis waren die einzigen Worte, die er hatte erhaschen können. Einige hundert Meter weiter unten stolperte er und konnte sich knapp an einem Tannchen vor dem Absturz erretten. Die Kutten hatte er verloren.
Das war Joël Laszlo mit einem Auszug aus einem Roman Der Recke, eine Kriminalie, aufgenommen am Treffen der Gruppe Netz in Bad Tölz am 29. März 2008.